Deutschlandfunk. Der Tag.
Hätte Volodymyr Zelensky das nur vorher gewusst. Er hätte doch einfach nur in Kiew Frank-Walter Steinmeier einmal die Hand schütteln müssen. Hat er nicht gemacht. Und zur Strafe muss er jetzt die gesamte deutsche Politikerschar empfangen. Denn wenn die Deutschen lieben, dann lieben sie gründlich. Zuerst Friedrich Merz, jetzt kommt Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin. Dann die Außenministerin Annalena Baerbock. Und dann wohl auch zügig Präsident und Kanzler Steinmeier und Scholz. Die diplomatischen Verstimmungen scheinen ausgeräumt, zumindest mit dem ukrainischen Präsidenten. Mit dem Botschafter dagegen wird das wohl eher nichts mehr werden. Andrej Melnyk hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk direkt wieder nachgelegt.
Es ist etwas, was für uns noch nicht klar ist, wieso man den Menschen hier weiterhin Märchen erzählte, anstatt schnell zu helfen, anstatt uns also die Marder und Leopardpanzer und Panzerhaubitzen zu liefern.
Tja, über Melnyk, Deutschland und die Ukraine haben wir diese Woche ja schon zweimal gesprochen. Also schauen wir auf das, was wirklich zählt, auf Russland und die Frage, wie könnte der Krieg weitergehen nach dem 9. Mai, der Tag, an dem das Land ja den Sieg über Nazi-Deutschland feiert. Außerdem schauen wir nach Schleswig-Holstein vor der Landtagswahl an diesem Sonntag. In der Tag, an diesem Freitag, den 6. Mai 2022. Ich bin Philipp May. Hi.
Говорит и показывает Москва. Парад Победы!
Es ist ein fest durchkomponiertes Ritual. Wie in jedem Jahr läuten die Kremlglocken um Punkt 10 Uhr Ortszeit den Beginn der Siegesparade ein. Dann fährt der Verteidigungsminister stehend in einer schwarzen, offenen Limousine die Truppen auf dem roten Platz.
So klang das 2013. Der Beitrag von unserer damaligen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt vom 9. Mai, dem Tag des Siegs in Russland über Nazi-Deutschland. Und viele Russland-Experten und Analysten waren davon ausgegangen, der Tag des Sieges ist in diesem Jahr der Stichtag für Wladimir Putin, an dem er den Sieg gegen die Ukraine bzw. das erfolgreiche Ende seiner sogenannten Spezialoperation verkünden werde. Das wird nicht passieren aus den bekannten Gründen. Und nun schießen Spekulationen ins Kraut. Was passiert stattdessen? Reden wir drüber mit Gesine Dornblüt, jetzt eine unserer Expertinnen, die uns seit Kriegsbeginn permanent über alle Entwicklungen in Russland und der Ukraine informiert. Hallo Gesine.
Hallo Philipp.
Gesine, vielleicht sollten wir erst mal klären, warum wird in Russland eigentlich der 9. Mai als Tag des Sieges gefeiert und nicht der 8. Mai, das ja der Tag war, an dem der 8. Mai 1945 Nazi-Deutschland die Kapitulation erklärt hat?
Genau genommen ja schon, glaube ich, in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai. Aber das Ganze hat mit Zeitverschiebungen zu tun. Also, es wurde schon zuvor eine Kapitulation vereinbart und dann hatte die Wehrmacht aber noch ein bisschen Zeit, das wirklich umzusetzen, weil das ja auch ein bisschen dauert, bis dann die Waffen tatsächlich schweigen. Und da wurde von den Alliierten vereinbart, der 9. Mai soll der erste Friedenstag sein, nach britischer Zeit. Es gab aber damals in Deutschland bei der Wehrmacht Sommerzeit, also eine Stunde Zeitunterschied. Und das war dieselbe Zeitzone wie bei der Sowjetunion. Und es sollte dann gelten ab dem 9. Mai. Der 9. Mai sollte tatsächlich der erste Friedenstag sein. Und die Waffen sollten schweigen ab 23:01 am 8. Mai. So, das war vereinbart. Diese ganze Sache ist aber vorher durch ein Leak durchgesickert an die Öffentlichkeit und dann wurde am 8. Mai schon mal gefeiert, teilweise jedenfalls. Stalin hat gesagt, stoppt mal, die Wehrmacht schießt ja noch an einigen Stellen bis zum Schluss, also feiern wir hier auch noch nicht. Und im Grunde hat sich Stalin an die ursprüngliche Verabredung gehalten, nämlich nach 23:01, nach deutscher beziehungsweise, Moment, nach 23:01 der einen Zeitzone zu feiern, nämlich dann 0:01, kurz nach Mitternacht am 9. Mai. Es ist ein bisschen kompliziert, aber also im Grunde geht es um eine Zeitverschiebung.
Okay, dann ist diese Verwirrung jetzt aufgeklärt. Russland feiert also den 9. Mai als Tag des Sieges über Hitler-Deutschland. Wie groß ist diese Bedeutung des Tages auch heute noch in Russland?
Die ist enorm und wir weisen ja immer wieder darauf hin im Programm, dass vor allen Dingen jetzt bei dem Krieg gegen die Ukraine heute dieser 9. Mai und der Sieg gegen den Faschismus als Grundlage genommen wird. Und ich habe es jetzt tatsächlich auch vom Militärattaché Russlands in Berlin gehört. Also man geht davon aus, dass sozusagen dieser Kampf gegen den Faschismus 45 nicht zu Ende gekämpft wurde und dass man den jetzt in der Ukraine praktisch weiterführen muss. Also diese Besinnung auf 45 und den Faschismus, das ist natürlich eine Verkehrung, aber ganz wichtig für die russische Propaganda und auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das ist jetzt das eine, sozusagen das Theoretische, was auch die Kreml-Politik benutzt. Andererseits ist es so, dass also in der Bevölkerung dieser 9. Mai auch seit jeher ganz wichtig ist. Einmal ganz profan, es war früher zu Sowjetzeiten so, dass der 1. Mai, Tag der Arbeit, ja auch schon groß begangen wurde. Und dann hat man, weil man in der Sowjetunion auch immer sehr großzügig war mit den Feiertagen und in Russland ist man das auch noch, gleich mehrere Feiertage angehängt. Und wenn die Wochentage günstig liegen, dann hat man da vom 1. bis zum 10. Mai arbeitsfrei. Da fahren die Leute auf die Datscha, pflanzen ihre Kartoffeln, bringen da alles in Ordnung. Und es ist einfach so eine festliche Stimmung. Und erst in den letzten Jahren hat sich dieser 9. Mai eben politisch so aufgeladen, auch wieder mit der Militärparade auf dem Roten Platz. Da wurde lange Zeit wurden gar keine Waffen gezeigt unbedingt. Das ist aber in den letzten Jahren immer mehr geworden.
Wie sieht eine Militärparade aus, wenn das Militär gerade anderes zu tun hat?
Ja, sie wird ein bisschen kleiner ausfallen in diesem Jahr, aber ich kann dir versprechen, es wird immer noch martialisch genug sein. Es gibt da Zahlen, also es sollen zum Beispiel 129, wenn ich es richtig sehe, Fahrzeuge und anderes militärisches Gerät beteiligt sein. 129, letztes Jahr waren es 191. Dann sind ja auch immer viele Menschen da beteiligt, die marschieren. Das waren letztes Jahr ungefähr 12.000, dieses Jahr sollen es ungefähr 10.000 sein. Also das ist keine Miniaturausgabe, es ist halt ein bisschen geringer. Und was tatsächlich auffällt, ist, dass kein einziger ausländischer Staatsgast da sein wird. Es heißt, sie seien nicht eingeladen worden, also nicht mal Lukaschenko aus Belarus. Und auch nicht Assad aus Syrien. Aus dem Kreml heißt es, es sei ja kein rundes Datum, deswegen würden die Leute nicht kommen. Aber ehrlich gesagt, es gab schon andere nicht runde Daten, bei denen auch Staatsgäste da waren.
Also durch und durch ein Zeichen nach innen dieses Jahr, dieser 9. Mai inklusive Militärparade. Wir hören jetzt auch Gerüchte, wonach möglicherweise auch ein Teil der Parade in Mariupol beispielsweise stattfinden soll, als jetzt ja mehr oder weniger ein russifizierte oder von Russland eingenommene Stadt?
Ja, also man muss sagen, dass in Russland in vielen Städten diese Militärparaden stattfinden in den letzten Jahren. Natürlich dann viel, viel kleiner, aber irgendwelches Gerät wird da oft gezeigt und es gibt meistens irgendwas so, ja, Offizielles. Aha. Und ein bisschen mit Marschieren. Und es gibt tatsächlich Anzeichen, dass das in diesem Jahr auch in Mariupol stattfinden soll. In Donetsk und Luhansk, also diesen beiden sogenannten Hauptstädten der sogenannten unabhängigen Volksrepubliken, die Russland seit 2014 besetzt hat und unterstützt, da wird es dieses Jahr keine Paraden geben. Aber stattdessen ja möglicherweise in Mariupol darauf deutet, dass der stellvertretende Leiter der Präsidialadministration kürzlich da war, jetzt Anfang oder Mitte dieser Woche. Es heißt, um die Lage zu checken, einerseits um die Lage der Truppen dort zu checken, aber auch um zu gucken, ob es möglich ist, dort so eine Parade durchzuführen. Dazu müssten ja zumindest die Straßen so hergerichtet werden, dass es irgendwie auch nicht ganz so zerstört und unordentlich aussieht. Und es gibt auch Bilder davon, wie in Mariupol Straßenschilder aufgestellt werden, jetzt russische Straßenschilder, Mariupol in russischer, nicht mehr in ukrainischer Schreibweise und auch nur noch in russischer und nicht mehr wie in der Ukraine üblich zweisprachig ukrainisch-englisch. Und es gibt auch Leute, die sagen, sie räumen dort auf. Es gibt die Befürchtung, dass möglicherweise ukrainische Kriegsgefangene dort präsentiert werden sollen. Aber ich denke, da kann sich noch viel tun und das wird auch wahrscheinlich davon abhängen, ob wie es jetzt noch mit den Menschen im Stahlwerk weitergehen wird die nächsten 2 Tage, denn dort sind ja immer noch möglicherweise Zivilisten. Es sollen jetzt heute viele evakuiert worden sein, aber vor allen Dingen sind dort ja auch noch ukrainische Kämpfer, die wohl auch weiterhin Widerstand leisten.
Aber so eine Parade in Mariupol mit Menschen, die dann den Besatzern zujubeln auf der Straße, sendet ja auch ein wenig das Signal aus, seht her, wir sind doch die Befreier und werden auch so von den Menschen angenommen. Wie weit ist er gekommen mit der Russifizierung dieser eroberten Gebiete?
Also genau dieses Signal will ich dir zustimmen. Genau, ja. Das soll davon ausgehen. Also wir haben ja immer wieder gehört, dass es doch erhebliche Schwierigkeiten gab für die russischen Besatzer dort, die Bevölkerung für sich einzunehmen. Russland ist ja gleich im Februar sehr gut vorangekommen im Gebiet Cherson, dass sie praktisch, also die Stadt Cherson vor allen Dingen, praktisch kampflos einnehmen konnten. Und es sind aber dann in der folgenden Zeit immer wieder Menschen in Cherson mit ukrainischen Fahnen auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Die Besatzer haben dann angefangen, nicht nur in Cherson, sondern auch in anderen besetzten Städten und Orten, auch kleineren Dörfern, die Bürgermeister oder Dorfältesten entweder festzunehmen, zu verjagen, einzuschüchtern oder was auch immer. Und das sollen Dutzende sein tatsächlich. Und sie haben dann versucht, pro-russische Quasi-Verwaltungen, irgendwelche Räte oder Komitees dort zu installieren. Und auch das war anfangs schwierig. Da gab es Berichte, dass zum Beispiel die städtischen Betriebe wie Müllabfuhr und so dann diesen neuen Herrschern überhaupt gar nicht gefolgt sind und gestreikt haben und dergleichen mehr. Das hat sich jetzt so ein bisschen verringert, die Berichte darüber. Und wir wissen weniger. Das kann daran liegen, dass es tatsächlich weniger Widerstand gibt. Es kann auch daran liegen, dass die Kommunikation immer schwieriger wird, weil parallel zu diesen zivilen politischen Vertretungen auch sonst der Alltag russifiziert wird. Also zum Beispiel wurde gleich zu Anfang in Cherson das ukrainische Fernsehen abgestellt. Internet gab es aber noch, deswegen haben viele Leute sich weiter eben übers Internet informiert. Vor einigen Tagen wurde aber auch das Mobilfunknetz abgestellt. Seit dem 1. Mai gilt der russische Rubel. Dazu kommt, dass eben humanitäre Hilfe aus den ukrainischen Gebieten, ukrainisch kontrollierten Gebieten, von den Russen unterbunden wurde, sie aber stattdessen quasi russische humanitäre Hilfe gebracht und verteilt haben, auch in Mariupol übrigens. Und wenn die Menschen nichts zu essen haben und Not leiden, dann nehmen sie natürlich auch das von den Russen und von den Besatzern an. Und auch das sind ja Bilder, die propagandistisch ausgenutzt werden können. Also insofern diese Russifizierung, manche sprechen von einer seichten Russifizierung, seicht im Vergleich zu dem, was eben nördlich von Kiew passiert ist, mit den furchtbaren Gräueltaten. Also diese Russifizierung, die schreitet voran.
Mhm. So, jetzt habe ich ja schon eingangs gesagt, viele Experten sind davon ausgegangen, dass Putin immer geplant hat, den 9. Mai als Tag des Sieges auch zu instrumentalisieren, jetzt eben für den Ukraine-Krieg. Das wird nicht klappen, wie wir wissen. Und jetzt fürchten viele, dass er den 9. Mai für eine andere symbolische Ankündigung nutzt, die Generalmobilmachung. Wie wahrscheinlich ist es, dass die kommt?
Ja, das ist unheimlich schwer einzuschätzen. Also es war jetzt ja die letzten Tage, waren die Medien ja voll mit Berichten und Einschätzungen von westlichen Experten, Regierungsvertretern, Militärexperten, Geheimdienstlern und vor allen Dingen auch von ukrainischen Stimmen, die gesagt haben, genau das wird kommen. Ich möchte da mal gegensetzen. Eine Stimme eines Menschen, den ich sehr schätze, das ist Ruslan Leviev, ein Datenjournalist, ein russischer Journalist, den ich in Russland kennengelernt habe vor Jahren schon. Da hat er recherchiert zum Einsatz der russischen Armee in Donbass, später auch sehr viel recherchiert zum Einsatz der russischen Armee und auch verbotenen Waffen in Syrien. Und der sagt, eine generelle Generalmobilmachung im ganzen Land in Russland. Das hieße ja, dass unheimlich viele Menschen eingezogen werden. Und da hätte man irgendwie mitkriegen müssen, dass da auch Uniformen und Ausrüstung beschafft werden. Und das stellt er in Zweifel, also dass das überhaupt möglich wäre. Und er sagt, vielleicht gäbe es, könnte es eine Teilmobilmachung geben. Das kann man nämlich auch in einigen, auf einige Gebiete in Russland beschränken. Das halte ich für eine plausible Variante. Aber generell ist es so, dass wenn Putin an seinen Zielen festhält, und da deutet bisher alles drauf hin, also ich sehe nicht, dass Russland irgendwie zu einem Rückzug bereit wäre. Und wenn tatsächlich Russland weiter daran festhält, dann brauchen sie Nachschub. Und dazu zählen auch Männer, einfach Soldaten. In den letzten Wochen gab es da immer wieder Schwierigkeiten. Da haben wir gehört, dass sogar aus den Gebieten in Georgien, Südossetien und Abchasien russisch besetzt und sogar von den Militärbasen in Armenien, dass sogar von dort russische Soldaten abgezogen wurden und in die Ukraine geschickt wurden oder Richtung Ukraine. Und da gab es immer wieder Fälle, dass Soldaten das nicht mitgemacht haben. Das hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Aber daraus kann man schließen, dass es wirklich ein Nachschubproblem gibt. Und wenn es eine Generalmobilmachung gäbe oder eine Mobilmachung, dann müssten sich die Reservisten melden von selbst. Mhm. Das müssen sie nämlich bisher nicht. Insofern, da ich davon ausgehe, dass Russland an seinen Kriegszielen erstmal festhält und weitermacht, denke ich, dass so eine Mobilmachung als nächster Schritt durchaus möglich ist.
So, jetzt wird ja häufig von einer gesichtswahrenden Lösung gesprochen. Siehst du noch irgendeine gesichtswahrende Lösung für Wladimir Putin, die für den Westen und insbesondere für die Ukraine auch angemessen wäre?
Ja, ich tue mich schwer mit dem Begriff Gesichtswahrung. Wir haben es bei Putin sehr wahrscheinlich mit einem Kriegsverbrecher zu tun, der wirklich Gräueltaten zu verantworten hat. Stichwort Butscha oder Hostomel, wo jetzt gerade Material gesammelt wird und Gerichte eben darüber entscheiden müssen. Und ich weiß es nicht, man fragt ja, bei Assad zum Beispiel hat auch niemand gefragt, gibt es eine gesichtswahrende Lösung für Assad. Bei Putin fragt man das oder sagt man das, weil Russland Atomwaffen besitzt. Und ich habe da auch keine Lösung. Man könnte natürlich, wenn man sagt, gut, welche Lösung gäbe es für Russland, die er gegenüber seiner eigenen Bevölkerung vertreten könnte. Das ist vielleicht eine bessere Formulierung. Ja, da wäre es vielleicht ein Waffenstillstand, bei dem Russland einige Gebiete der Ukraine besetzt halten würde. Aber das ist etwas, bei dem zurzeit weder die Ukraine bereit ist, das zu akzeptieren, noch würde der Westen da in so einer Situation die Sanktionen aufheben gegen Russland.
Trübe Aussichten. Gesine, danke dir.
Leider. Bitte.
Politik in Schleswig-Holstein hat sich über Jahrzehnte einen Ruf hart erarbeitet. Das Klima dort ist rau, steife Brise bis stürmisch. Angefangen mit der Barschel-Affäre um den gleichnamigen CDU-Ministerpräsidenten in den späten 80ern. Dann, einige Jahre später, darauf aufbauend die Schubladen-Affäre, die dem Nachfolger von der SPD, Björn Engholm, das Amt gekostet hat. Dann 2005 die gescheiterte Wiederwahl von Heide Simonis. Die SPD sucht angeblich immer noch nach dem Heidemörder in den eigenen Reihen. Die legendären Scharmützel in der Großen Koalition zwischen Ralf Stegner und Peter Harry Carstensen. Und jetzt ist am Sonntag wieder Wahltag. Sprechen wir also mit unserem Landeskorrespondenten in Kiel, Jörn Schaar. Hallo Jörn.
Moin.
Ich habe es gerade gesagt, Politik im hohen Norden in Schleswig-Holstein, das war über Jahrzehnte immer mit viel Intrige und Schlammschlacht verbunden. Täusche ich mich oder sind diese Zeiten vorbei?
Es scheint so, dass sie wirklich vorbei sind. Also ich glaube, also die Jamaika-Koalition hat nach außen hin sehr, sehr ruhig und gelassen regiert, hat immer wieder betont, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, auch auf der persönlichen Ebene. Aber wenn man so ein bisschen dahinter guckt, also es gab durchaus auch Streit in der Koalition. Das ist ja auch normal, das ist, glaube ich, überall so. Aber man sieht das ja daran, wie oft sich Schleswig-Holstein beispielsweise im Bundesrat enthalten hat, weil die sich nicht einigen konnten auf eine klare Linie. Und das haben sie so ein bisschen sich auch bemüht, das unter den Teppich zu halten. Aber es ist durchaus in mehreren hundert Fällen so gewesen, dass Schleswig-Holstein sich enthalten musste, weil es eben keine klare Ansage aus Kiel gab.
Also politisch gibt es durchaus Unterschiede, das ist ja auch in Ordnung. Aber atmosphärisch alles super. Leichte Brise, noch nicht mal.
Genau.
Ja.
Genau, so kann man es, glaube ich, sagen. Und so lief auch der Wahlkampf hier ab. Alles sehr zivilisiert, alles sehr, sehr ruhig. Richtig krawallig wurde das eigentlich nie. Das liegt natürlich auch an der Konstellation. Daniel Günther, der Ministerpräsident, tritt wieder an gegen seine jetzt Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen, die auch Anspruch auf den Chefinnensessel erhebt. Und die war ja schon in der Vorgängerregierung der sogenannten Dänenampel Finanzministerin. Und da hat zumindest für 2 Jahre der SPD-Herausforderer als Staatssekretär in ihrem Ministerium mitgearbeitet, Thomas Losse Müller, der dann die Staatskanzlei geleitet hat unter Thorsten Albig. So, also die haben alle irgendwie so ein Binnenverhältnis miteinander, das als auf jeden Fall als kollegial zu beschreiben ist. Und so sind die auch im Wahlkampf miteinander umgegangen. Mhm. Es wurde durchaus auch mal ein bisschen harsch im Ton oder ein bisschen scharf. Aber insgesamt war das alles sehr zivilisiert, sehr, ja, ich möchte fast sagen, auf Konsens, ja. Die haben also ja auch alle ungefähr den ähnlichen Plan, wie sie mit den großen Themen umgehen wollen. Sie wollen das einfach nur jeweils dann anders umsetzen. Also wenn wir auf die, was weiß ich, auf die Bildung gucken, ne? Also alle sind sich einig, der Schulunterricht muss besser, muss moderner werden. Aber der Weg dahin, wie sie das erreichen wollen, der unterscheidet sich dann wieder in Details. Also keine Ahnung, die SPD möchte die Schulen modernisieren, möchte sie umbauen, möchte kostenlose Tablets haben für alle ab Klasse 8. Die CDU, Daniel Günther, sagt, wir haben jetzt strukturell die Schulen so gut aufgestellt, dass wir da nichts mehr ändern müssen. Jetzt können wir inhaltlich ein bisschen gucken, dass wir die Unterrichtsqualität verbessern, dass wir mehr Lehrkräfte gewinnen. Und das ist auch bei den Grünen eigentlich so, dass sie sagen, wir müssen den Unterricht verbessern durch besser qualifizierte Lehrkräfte, durch mehr Lehrkräfte, damit weniger Unterricht ausfällt. Und wir müssen mehr für Bildungsgerechtigkeit sorgen, dass eben das nicht mehr vom Gehalt der Eltern abhängt, ob jemand beispielsweise ein Studium anfangen kann.
Das klingt ja so ein bisschen nach einer übergroßen Koalition, zu der dann irgendwie auch noch die SPD gehört, auch wenn sie de facto Opposition ist. Spiegelt das auch die Wählerschaft wider? Wollen die keine andere Politik?
Na, also in den Umfragen, die es dazu gab zur Wahl, also im Prinzip seit November, zeichnet sich eigentlich ab, wenn der Wähler jetzt sagen könnte, das sollt ihr bitte machen, dann, dass sie eine Fortsetzung von Jamaika gerne haben wollen. Die haben einfach, das hat gut funktioniert, gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie haben die sich durch ein sehr konsequentes Krisenmanagement ausgezeichnet. Schleswig-Holstein ist sehr gut durch die Krisenjahre, durch die Corona-Jahre gekommen und das ist bei den Wählern, glaube ich, angekommen. Jetzt im Detail die Zustimmung zu den einzelnen Parteien, da sieht es dann doch eher nach Schwarz-Grün aus im Augenblick. Also da reicht es für eine Mehrheit, das heißt die FDP würde nicht mehr zwingend gebraucht, um diese Mehrheit zu erreichen und dann nimmt man natürlich einen dritten Partner auch nicht mit rein, einfach um Streit zu vermeiden, beziehungsweise für diesen dritten Partner, den kleinsten dann, würde das ja auch ziemlich anstrengend werden, weil immer wenn es Streit gäbe, man einfach sagen könnte, ja dann geht doch, dann machen wir halt ohne euch weiter, wir haben ja die Mehrheit.
Jetzt hat der schleswig-holsteinische CDU-Chef Daniel Günther vor 5 Jahren ziemlich überraschend aus dem Nichts die Wahl gewonnen, war damals nur ein Verlegenheitskandidat und ist mittlerweile extrem beliebt, wird, wenn man allen Umfragen Glauben schenken kann, ein extrem gutes Ergebnis für die CDU einfahren. Was macht ihn so beliebt? Warum ist er so unangefochten?
Naja, er ist einerseits so ein bisschen ein kumpelhafter Typ. Er gibt sich auch sehr bürgernah, sehr offen, kommuniziert sehr transparent, hat auch darauf geachtet, dass er in der Corona-Zeit die Maßnahmen der Regierung hauptsächlich persönlich erklärt hat, soweit das eben ging. Hat natürlich auch sein Gesundheitsminister was machen lassen in der Kommunikation, aber er war schon derjenige, der sagt so, ich bin hier der mit der Richtlinienkompetenz und ich erkläre euch jetzt mal, warum wir das machen und warum das notwendig ist. Und das ist, glaube ich, etwas, das ihn auch, damit ist er, glaube ich, in den Köpfen der Leute angekommen. Und der ist einfach derjenige Ministerpräsident oder einer der mit den höchsten Zustimmungswerten, persönlichen Zustimmungswerten. Also die Zufriedenheit der Leute mit seiner Arbeit liegt in den letzten Umfragen irgendwie deutlich über 70%. Und das ist einfach eine Bank, auf die er bauen kann.
Welche Rolle hat die Bundespolitik gespielt, der Ukraine-Krieg und auch die Rolle von SPD-Kanzler Olaf Scholz, die ja in vielen Teilen der Bevölkerung durchaus kritisch gesehen wird gerade?
Also es gab keine Wahlkampfveranstaltung in Schleswig-Holstein, wo nicht auch mal gleich zu Anfang gesagt wurde, wie furchtbar das alles in der Ukraine ist und wie komisch sich das anfühlt, in diesen Tagen Halligalli auf einer Wahlkampfbühne zu machen und Wahlkampf zu machen, wo es doch eigentlich so viel größere, brennendere Themen gibt. Nichtsdestotrotz haben natürlich dann alle gesagt, es hilft ja nichts, wir müssen das jetzt durchziehen und wir müssen dann für uns werben, damit eben auch die Leute sich ein Bild machen können. Die Bundespolitik strahlt, glaube ich, im Augenblick am ehesten durch Robert Habeck nach Schleswig-Holstein. Selbst Flensburger war hier auch lange Umweltminister. Und der wird ja gerade von allen sehr, sehr, ich möchte fast sagen, angehimmelt für seinen Kommunikationsstil, wie er seine Politik erklärt. Und das strahlt natürlich hier stark aus. Olaf Scholz hat sich hier zum Wahlkampfauftakt der SPD blicken lassen im April in Lübeck und ist jetzt am Wochenende noch einmal da zum Endspurt. Der hat sich gefühlt auch hier so ein bisschen aus dem Wahlkampf rausgehalten. Ja, Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, der war auch mal da, hat da aber auch gefühlt mehr Werbung für die Wahl in Nordrhein-Westfalen gemacht.
Friedrich Merz ist ganz spannend, weil bundespolitisch ist Daniel Günther ja vor allem aufgefallen als Verbündeter der Ex-Kanzlerin Angela Merkel und CDU-interner Widersacher eigentlich von Friedrich Merz, eben als Mann der Mitte. Gilt das noch?
Ja, also das denke ich schon, dass das gilt. Also Daniel Günther hat ja Friedrich Merz bei seiner Kandidatur um den CDU-Vorsitz auch nicht unterstützt. Und jetzt, also natürlich war der da und das war auch wichtig für die CDU, dass der da war. Aber Günther ist einfach so beliebt in der Bevölkerung hier und ist auch, glaube ich, in der CDU einfach der Promi, den die hier brauchen, gerade im Wahlkampf, dass der nicht darauf angewiesen ist, dass sich Friedrich Merz hier noch häufiger blicken lässt. Der kommt auch so ganz gut klar.
Du hast es gerade schon erklärt, die Beliebtheit von Daniel Günther, guter Kommunikator, kumpelhafter Typ. Aber wofür steht er politisch?
Na, er ist schon auch ein klassischer Konservativer, das durchaus. Also ja, diese Merkel-Linie, die du vorhin erwähnt hast, ne, da ist er halt drauf. Er sagt, in ein paar Punkten ist es halt einfach ganz klar, so müssen wir das machen. Ne? Also keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, es wird sehr viel diskutiert über den Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein. Da zieht er sich drauf zurück. Schleswig-Holstein hat 2% der Landesfläche für Windkraftausbau zur Verfügung gestellt, so wie der Bund das fordert, als einziges Bundesland übrigens. Und damit müssen wir jetzt erstmal arbeiten. Und da gibt es dann für ihn auch gefühlt erstmal keine Überlegung, das irgendwie zu verändern und auszuweiten. Diese Planung, welche Flächen da in Frage kommt, das hat 5,5 Jahre gedauert. Ich glaube, der ist auch einfach froh, dass er jetzt einfach was hat, was nicht wieder von einem Gericht gekippt wird. Und das ist, glaube ich, so dieses Ding. Er hat eine Linie. Da ist er sehr klar und natürlich musste er in der Koalition dann Zugeständnisse machen. Ich glaube, das ist dann eher das, was die Zustimmungen im Bundesrat oder die Abstimmung im Bundesrat ein bisschen verändert hat.
Schauen wir noch einmal zum Abschluss auf die Szenarien. Du hast gesagt, Schwarz-Grün, das ist das Wahrscheinlichste, aber rechnerisch könnte unter Umständen es auch für die klassische bürgerliche Mehrheit Schwarz-Gelb reichen. Worauf liefe es in so einem Fall hinaus?
Also Schwarz-Gelb wird, glaube ich, knapp nach den Umfragen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen riskant. Natürlich, abgerechnet wird zum Schluss. Ne? Ja. Das sehen wir dann alles nach 18 Uhr am Sonntagabend. Also nach den Wahlumfragen, wenn wir uns da jetzt einfach mal nachrichten wollen, dann hat Schwarz-Grün eine komfortablere Mehrheit. Schwarz-Gelb, wie gesagt, kann klappen, muss nicht unbedingt. Es gibt eine kleine Chance für eine Ampel unter vielleicht dann noch Beteiligung des SSW, des Südschleswigschen Wählerverbandes, der dann so ein bisschen Königsmacher werden kann. Aber ich glaube, das ist denen dann auch schon wieder zu anstrengend, daraus eine Koalition zu formen. Von daher, ja, ich denke, es wird auch inhaltlich eher auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Ich hatte im Wahlkampf so ein bisschen den Eindruck, dass die sich, verzeiht den Ausdruck, eher grün sind miteinander, als es CDU und FDP sind.
Die sind sich nicht so gelb.
Ja, genau. So kann man es, glaube ich, sagen.
Aha,
ja.
Kleiner Karlauer zum Schluss. Wir sind gespannt. Wir hören uns am Sonntag wieder. Dann, wenn wir die ersten Ergebnisse haben. Du natürlich als Korrespondent dann in Kiel. Danke, Jörn.
Sehr gern.
Denn das war es wieder für diese Woche. Der tag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen, Kritik oder auch Lob haben. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.